Da gab es irgendwie, ich glaube 2013 war das, so ein Waliser, der hat relativ früh schon angefangen in Kryptos oder in Bitcoin zu investieren, hatte die Bitcoins dann auch gemeint eine Zeit lang und hatte dann irgendwie knapp 8000 Bitcoins, die er auch physisch auf einer Festplatte verwahrt hatte. Ja, und dann hat er sich irgendwie wohl seinen Freund mal eingeladen zu so einer gemeinsamen Aufräumaktion. Und wie das dann leider so passiert, hatte der Freund dann irgendwie die zwei Festplatten verwechselt und hat dann versehentlich die Festplatte mit den Keys entsorgt. Und die waren dann halt schon im Müll. Und wir reden hier über 8000 Bitcoins. Also das sind heute so 500, 600 Millionen Euro.
Hallo und herzlich willkommen beim Börsentalk, der Just Trade Podcast. Dein Podcast für mehr Hintergrundwissen zum Thema Börse und Online-Broker. Es begrüßen dich deine Hosts Michael B. Bushaus und Nina Wolf.
Bevor es gleich losgeht, hier noch ein kurzer Disclaimer. Die bereitgestellten Inhalte in diesem Podcast dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowerten zu verstehen.
Hallo zur Folge 60 unseres Börsentalks. Ausnahmsweise darf ich hier mal den Podcast starten, denn Michael ist im wohlverdienten Urlaub und ich habe mir für heute einen Kollegen an die Seite geholt, und zwar Dennis. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, falls die Leute dich noch nicht gehört haben.
Ja. Genau, erstmal hallo Nina, hallo liebe Zuhörer. Genau, also mein Name ist Dennis Lehmann. Ich bin inzwischen seit 5 Jahren auch bei Just Trade. Vorher auch schon viele Jahre in der Online-Brokerage-Industrie gewesen. Also mal klassisch angefangen mit einer Bankausbildung, dann irgendwie in Frankfurt bei der OnVista Bank gelandet, dann dort knapp fünf Jahre gearbeitet. Zwischendurch war ich auch nochmal 2 Jahre bei Derivate-Emittenten. Und wie gesagt, seit 5 Jahren wieder bei Just Trade zurück, auch bei einem Online-Broker, bin dort im Produktmanagement unterwegs. Und ja, was machen wir im Produktmanagement? Also wir kümmern uns einerseits um das ganze Thema Kooperation mit unseren Partnern, also Börsenpartner, ETF-Partner, Derivate-Partner, aber arbeiten auch kontinuierlich an der Erweiterung und der Verbesserung unseres Produktangebotes, also die Plattform, über die die Kunden handeln können. Aber auch zum Beispiel, dass wir überlegen, wie können wir jetzt irgendwie das Angebot erweitern mit neuen Partnern, neuen Märkten. Genau, das ist so die Aufgabe im Produktmanagement. Und wie du schon gesagt hast, ich war ja schon einmal oder durfte schon einmal Gast bei euch im Podcast sein. Das war halt zu dem Thema Derivaten. Ich glaube, im August letzten Jahr war das.
Mhm, ja, danke, dass du da bist. Wir wollen heute nicht über Derivate sprechen, sondern über Kryptowährungen. Die sind ja in den vergangenen Jahren sowieso längst schon im Mainstream angekommen. Trotzdem stellen sich da, glaube ich, viele noch die Frage, wie investiere ich denn da jetzt rein? Was gibt es für Möglichkeiten? Außer dem klassischen Weg, einfach Kryptowerte zu kaufen, gibt es da ja noch einige andere. Und deswegen wollen wir uns in dieser Folge mal damit beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Vor- und Nachteile haben diese und auch vielleicht, welcher Weg eignet sich jetzt für welchen Anlagetyp oder Anlegertyp. Da darf ich dich mal gleich da um so einen ersten Einblick in, welche Wege gibt es überhaupt, bitten.
Ist auch, sag mal, aufgrund der Aktualität, wir nehmen ja hier im Januar auf oder sprechen jetzt hier gerade im Januar, auch ein sehr aktuelles Thema, also sag ich mal, ziemlich gutes Timing, denn besonders Anleger, die, sag ich mal, sehr interessiert am Finanzmarkt sind oder an Finanzthemen sind, die wissen das natürlich und haben die alle gelesen, dass immer so zum Jahresende oder zum Jahresanfang gibt es dann immer ganz viele Analysen und irgendwie Berichte darüber, wie man sein Depot am besten für das kommende Jahr aufstellt, sollte man irgendwie Umschichtungen vornehmen. Und da sind wir natürlich, sag ich mal, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auch in so einer spannenden Gemengelage, nämlich einerseits die Unsicherheit an den Finanzmärkten durch politische Risiken. Andererseits haben wir im letzten Jahr Rekorde gesehen an allen wichtigen Aktienindizes. Und dadurch wird dann eben auch in vielen Analysen immer das Thema beleuchtet, wie sollte man das Depot vielleicht diversifizieren? Nicht so sehr hohe Aktienquote, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Rohstoffe oder Edelmetalle wie Gold und Silber mit reinnehmen oder eben auch das Thema Krypto. So, das hat man jetzt in vielen Publikationen zum Jahreswechsel immer wieder gelesen. Und genau daher passen natürlich die von dir aufgebrachten Fragen ideal, dass man sich einfach mal die Wege im Detail anschaut, wie man denn als Anleger überhaupt in Krypto investieren kann. Und wie du schon gesagt hast, gibt es halt da verschiedene Wege. Und wir fangen da mal so mit dem oder wie wir gleich sehen werden, den zwei typischen Wegen an, wie Anleger denn direkt in Kryptowährung investieren können. Und da so der klassische Weg, wie das Ganze damals überhaupt angefangen hat mit dem ganzen Thema Kryptowerten oder der Handel von Kryptowerten. Nämlich es gibt einerseits große international tätige Kryptobörsen, über die kann ich jetzt als Kunde mir in der Regel einfach ein Depot oder einen Account dort aufmachen und kann dann dort über die Kryptobörse dann eben verschiedene Kryptowerte, ich glaube, da gibt es inzwischen mehr als 2000, habe ich mal gelesen, verschiedene Kryptowerte eben dort kaufen und verkaufen. Was sich da allerdings so ein bisschen die Frage stellt, auch oder die Frage sich auftut, wie es Anleger auch bei Wertpapieren kennen, irgendwo müssen diese Kryptos dann verwahrt werden. Und da ist es dann eben in der Regel so, dass auf diesem traditionellen Weg, ich habe einen Account bei einer Kryptobörse, ich die Kryptowerte dann letztlich auch selber verwahren muss. Also anders als bei einem Wertpapierdepot, wo das eh die Bank tut, muss ich mir hier eine sogenannte Wallet einrichten, also wie so eine Brieftasche, in der dann die Coins gespeichert sind. Und was ist das? Das kann man sich, glaube ich, am besten mal anhand von zwei verschiedenen Typen deutlich machen. Und da gibt es eben einerseits sogenannte Cold Wallets und Hot Wallets. Ich versuche das mal so darzustellen, damit man auch diejenigen, die da vielleicht noch weniger Erfahrung haben, mal so einen Einblick bekommen. Und zwar bei den Cold Wallets ist es so, also zu jeder Wallet gehören verschiedene Keys. Also Schlüssel für diese Wallet. Das ist einerseits ist das eben eine Wallet-Adresse, also kann man sich jetzt sehr vereinfacht gesagt vorstellen, wie so eine IBAN, also dass man eben weiß, wo sollen die Coins hin und her transferiert werden. Und dann gibt es noch sogenannte Private Keys, also letztlich quasi die Sicherheitsschlüssel, die nur ich habe, um dann eben auch auf diese Wallet zuzugreifen. Und bei diesen Cold Wallets ist es so, dass das Ganze offline verwahrt wird. Also meine Keys werden offline verwahrt, also ohne Internetanbindung. Und das können zum Beispiel sein so USB-Wallets, also wie so eine Art USB-Stick, der natürlich ein bisschen anders funktioniert, aber so kann man sich's ganz gut vorstellen. Dann gibt's auch so Smart Card Wallets, also wie so eine Kreditkarte mit so einer NFC-Technologie, die man jetzt auch vom Bezahlen her kennt. Oder auch sogenannte Paper Wallets, also das ist dann quasi komplett offline. Da werden dann quasi diese Keys dann meist in Form von QR-Codes auf Papier gedruckt. Warum gibt's das Ganze? Klingt ja irgendwie ziemlich irgendwie aus einer anderen Zeit, hat aber den Vorteil, dadurch, dass es offline ist, ist es natürlich weniger oder gibt es da weniger Sicherheitsprobleme. Also das heißt, ich habe als Anleger, der jetzt seine Coins in so einer Cold Wallet verwahrt, natürlich ein höheres Maß an Sicherheit. Andererseits sind die natürlich dadurch dann auch weniger schnell zugänglich. Also wenn ich jetzt immer wieder Kryptos irgendwie handeln möchte, brauche ich erst diese Keys, um dann darauf zugreifen zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen USB-Stick oder diese USB-Wallet in irgendeinem Tresor habe, dann geht das halt eben nicht ganz so schnell, bis ich die rausgeholt habe. Und ich habe natürlich alles, was halt eben physisch ist, eben auch das Risiko eines physischen Verlustes. Und da vielleicht so als kleine Anekdote oder Beispiel, das haben vermutlich der ein oder andere Krypto-Anleger auch schon in den letzten Jahren immer mal mitverfolgt. Da gab es irgendwie, ich glaube 2013 war das, so ein Waliser, der hatte relativ früh, also war sehr technikaffin, hat relativ früh schon angefangen, in Kryptos oder in Bitcoin zu investieren, hatte die Bitcoins dann auch gemeint eine Zeit lang und hatte dann irgendwie knapp 8000 Bitcoins, die er auch physisch auf einer Festplatte verwahrt hatte. Ja, und dann hat er sich irgendwie wohl seinen Freund mal eingeladen zu so einer gemeinsamen Aufräumaktion. Und wie das dann leider so passiert, hatte der Freund dann irgendwie die zwei Festplatten verwechselt und hat dann versehentlich die Festplatte mit den Keys entsorgt, was erst später aufgefallen ist. Und die waren dann halt schon im Müll. Und wir reden hier über 8000 Bitcoins. Also das sind heute so 500-600 Millionen Euro. Und logischerweise konnte er sich jetzt mit der Situation nicht anfreunden und er begann dann jahreslanges Tauziehen irgendwie mit Klagen gegen die Stadt, weil die ihn nicht auf die Mülldeponie gelassen haben. Hat er da irgendwie Konzepte erarbeitet, wie er das von irgendwelchen Robotern durchsuchen lassen kann. Wollte sogar die Mülldeponie kaufen, weil er ja dort irgendwie diese knapp 600 Millionen Euro Gegenwert oder die 8000 Bitcoins für 600 Millionen Euro Gegenwert vermutet. Ja, am Ende wurde alles abgewiesen. Zumindest ist das mein letzter Stand. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End, weil er wohl jetzt irgendwie nochmal vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in der EU klagen will, weil er sich da irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Also das nur so als kleine Anekdote zu dem Thema. Ja, Sicherheit ist natürlich bei so Cold Wallets gegeben, aber dann muss man sich halt eben auch sicher sein, dass man die jetzt nicht irgendwie versehentlich mal...
Muss man schon auch selbst drauf aufpassen.
Ganz genau, richtig, richtig, genau. Und dafür, genau für den Fall, gibt's quasi noch so ein bisschen einen einfacheren Weg, und das ist das Thema mit Hot Wallets. Hot Wallets haben quasi den Unterschied, dass die Private Keys jetzt nicht irgendwie offline verwahrt werden, sondern online. Das heißt, da gibt's dann so Web-Wallets oder Mobile-Wallets oder auch als Apps. Das heißt, da ist man dann, ist man quasi immer mit dem Internet verbunden und kommt da auch ein bisschen schneller ran. Daher ist das natürlich auch weniger kompliziert jetzt irgendwie für Einsteiger oder auch für Leute, sage ich auch offen ehrlich für mich, die jetzt da irgendwie jetzt nicht so sonderlich technikbegabt oder affin sind. Und genau, das Risiko hat man da natürlich dann an der anderen Stelle, dass alles, was halt irgendwie online ist, gibt es natürlich dann, sag ich mal, gewisse Risiken, dass das Ganze gehackt werden kann. Und das ist auch so ein Punkt, sag ich mal, wenn jetzt Einsteiger sich irgendwie mit so Hot Wallets beschäftigen, ist es eben oft so, dadurch, dass es so einfach ist, so benutzerfreundlich ist, dass sich da der ein oder andere weniger Gedanken um die Sicherheit macht. Und dadurch kann es dann eben auch dazu kommen, dass man da dann eben gehackt wird oder, sag ich mal, am Ende keinen Zugriff mehr auf seine Keys hat. Aber auch hier sehen wir, also zum Beispiel für mich jetzt als da, sag ich mal, nicht so der Technikaffine, sind auch beide Optionen relativ komplex oder kompliziert und wären jetzt daher auch nicht für jeden geeignet. Und dafür hat sich dann in den letzten Jahren eben so ein zweiter Weg etabliert, wie ich als Anleger in Deutschland in Kryptowerte investieren kann, nämlich direkt über Online-Broker oder Online-Banken. Und da funktioniert das, sag ich mal, in zwei, drei Sätzen halt relativ einfach so. Ich habe halt ein Depot oder mache mir ein Depot auf bei einem in Deutschland ansässigen Online-Broker, der mir auch den Kryptohandel anbietet und kann dann dort quasi direkt die Kryptowerte kaufen und verkaufen. Das ist allerdings nicht bei allen Online-Brokern in Deutschland möglich. Also ich glaube, von den Großen, die schon seit 10, 15, 20 Jahren gibt es, glaube ich, nur einen, der das inzwischen seit dem letzten Jahr hat. Bei den anderen dauert sowas, wenn sie es denn überhaupt machen wollen, ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Aber bei den jüngeren Online-Brokern, also wie zum Beispiel bei uns, bei Just Trade, ist das Ganze jetzt auch schon seit knapp 5 Jahren möglich. Und das macht natürlich das ganze Thema in Kryptowerte investieren oder direkt in Kryptos investieren aus zweierlei Gründen einfach. Wenn wir uns die Punkte von eben anschauen, nämlich einerseits die Handelbarkeit, habe ich hier natürlich den Riesenvorteil, dass ich sowohl meine Wertpapiere als eben auch Kryptowerte direkt aus einem Depot heraus handeln kann. Also ich kann jederzeit über das Geld, was ich jetzt zum Beispiel ohnehin auf meinem Depotverrechnungskonto habe, um es irgendwie anzulegen, ohne jetzt Überweisung auf ein separates Kryptokonto, direkt in Kryptowerte investieren. Also kann jetzt mal irgendwie einen Bruchteil von einem Bitcoin kaufen, da muss ich auch nicht immer einkaufen für irgendwie 75.000, sondern ich kann da teils schon ab 25 Euro oder 50 oder 100 Euro in Bitcoin investieren und einen Anteil eines Bitcoins. Und der andere Vorteil ist, ich kann natürlich zwischen Wertpapieren und Krypto auch jederzeit hin und her switchen. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich möchte jetzt unbedingt in Krypto investieren, habe jetzt aber vielleicht irgendwie kein zusätzliches Kapital, dann kann ich vielleicht auch einfach meine Aktienposition verkaufen und das Geld dann quasi in der gleichen Minute innerhalb von wenigen Klicks jetzt direkt zum Beispiel in Kryptowerte wie Bitcoin investieren. Also das ganze Thema Handelbarkeit ist natürlich deutlich einfacher für Anleger. Und auch das Thema, worauf wir eben ein, zwei Minuten eingegangen sind, das ganze Thema mit der Verwahrung, ist natürlich auf dem Weg auch einfacher gelöst. Nämlich es ist jetzt nicht so, dass ich mir als Anleger irgendwie Gedanken machen muss, welche Wallet nehme ich, also wo nehme ich eine Cold oder eine Hot Wallet, wo verwahre ich das, wie kümmere ich mich um das Thema Sicherheit, denn auf dem Weg, sag ich mal, über einen Online-Broker gekaufte Kryptowerte, die werden halt bei einem Verwahrer verwahrt, also die Bank, zum Beispiel wir haben da einen Verwahrer, der die Kryptos verwahrt und in einer sogenannten Sammelwallet, das heißt alle Kryptotransaktionen, Käufe und Verkäufe der Kunden laufen zentral über eine Wallet, die quasi die dann quasi gesichert ist. Und so muss sich der Kunde um das Thema Sicherheit der Keys und Co. keine Gedanken machen. Und da, weil wir ja auch so ein bisschen über uns sprechen, natürlich unser Verwahrer ist zum Beispiel Tengeni aus München, also auch ein von der BaFin regulierter Verwahrer, der auch diese Krypto-Verwahrlizenz hat und der das nicht nur schon seit ein paar Jahren, sondern eben auch für viele, viele große Banken oder viele große Anbieter in Deutschland macht. Genau, und da ist, sage ich mal, relativ bequem dieser Weg. Ab ohnehin mein Depot, zum Beispiel bei uns, kann dann direkt zwischen Krypto und Wertpapieren umher switchen, muss mir um das Thema Sicherheit keine Gedanken machen, da es einen Verwahrer gibt. Und das sind so im Grunde genommen die beiden Wege, wie ich als Kunde direkt in Kryptowerte investieren kann, also direkt Kryptowerte kaufe. Aber daneben gibt es auch inzwischen andere Wege. Also es gibt zum Beispiel Krypto-ETPs oder auch Derivate auf Kryptos, wo ich dann irgendwie indirekt investieren kann.
Mhm. Ja, spannend. Bevor wir uns jetzt die anderen Typen auch nochmal anschauen, du bist zwar schon so ein bisschen eingegangen auf Vor- und Nachteile von den beiden klassischen Optionen, aber kannst du da nochmal sagen, was sind da jetzt die essentiellen Vor- und Nachteile, die man vielleicht auch sich durch den Kopf gehen lassen muss, wenn man sich für einen der beiden Wege entscheiden möchte?
Ja, genau, sehr, sehr gerne. Also guter Punkt, bevor wir da einmal so komplett durchrushen durch alle Punkte. Genauso vorab da vielleicht nochmal einen Punkt zu den Gemeinsamkeiten. Also in beiden Optionen, also eins quasi, ich kaufe die irgendwie über eine Kryptobörse, verwahre die in einer eigenen Wallet. Option zwei, ich kaufe die über meinen Online-Broker und quasi lasse die in einer Sammelverwahrung über den Online-Broker verwahren, habe ich am Ende des Tages oder im Ergebnis immer direkt native Kryptowerte. Also ich bin direkt in Kryptos investiert. Warum sage ich das nochmal? Weil das eben auch wichtig ist für das ganze Thema der steuerlichen Betrachtung bei Kryptos. Ich meine, kam ja zum Glück am Anfang der Einspieler, dass wir jetzt hier keine irgendwie steuerlichen Empfehlungen abgeben. Aber zur Einordnung ist es natürlich so, wenn ich Kryptowerte halte, also physisch Kryptowerte halte, egal auf welchen dieser beiden Optionen, dann fallen diese Gewinne, die ich aus den Kryptowerten erziele, nicht unter die Abgeltungssteuer. Das heißt, die werden anders versteuert. Und der ein oder andere Zuhörer, der sich auch mit Thema Gold-Investments auskennt, dem kommt das jetzt auch sehr bekannt vor. Nämlich, da gibt es bei Kryptowerten ähnlich wie bei Gold eine sogenannte Haltefrist von einem Jahr. Und das bedeutet, wenn ich meine Kryptowerte über diese Haltefrist hinaus, also mindestens oder sag ich mal mehr als ein Jahr halte, dann sind die Gewinne aus der Veräußerung der Kryptowerte steuerfrei, fallen nicht unter die Abgeltungssteuer und ich muss sie auch nicht in der Steuererklärung separat angeben. Das ist quasi hier dieser Vorteil und das gilt, wie gesagt, auf beiden Wegen, einerseits über in der eigenen Wallet verwahrten Kryptowerte, als auch eben die in einer Sammelwallet verwahrten Kryptowerte. Was da vielleicht nur, bevor ich dann zu den Vor- und Nachteilen komme, da ein Hinweis, der mir da gerade durch den Kopf geht, ist natürlich, man liest ja im Internet immer viel von Angeboten oder auch in Apps und so im App Store oder in Social Media Apps, irgendwie jetzt hier günstig Krypto kaufen oder Krypto irgendwie ohne Provision kaufen. Da ist immer wichtig, dass man sich das ganz besonders anschaut, weil es gibt natürlich, sag ich mal, viele CFD-Anbieter oder andere Anbieter von Finanzprodukten, die zwar damit werben, dass man Bitcoins kaufen kann, aber am Ende kauft man nur irgendwelche Kontrakte auf Bitcoin, also irgendwelche Differenzkontrakte oder andere Instrumente. Und das heißt, ich sehe zwar vielleicht in meiner App, okay, hier steht Bitcoin und das ist um 3% heute gestiegen, aber dadurch, dass ich am Ende kein Bitcoin halte, sondern nur irgendeinen Kontrakt auf Bitcoin, also irgendein Derivat darauf, fällt das auch nicht unter diese Steuerbefreiung oder unter diese besondere steuerliche Regelung, sondern dann habe ich vielleicht halt wieder ein Steuerthema. Also das nur als ein Hinweis, wenn man da irgendwie über solche Angebote mal stolpert. Was aber die Vor- und Nachteile angeht, genau, hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, kann man jetzt, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Also bei den Krypto-Jüngern der ersten Stunde hat sich ja irgendwie so dieser Satz etabliert, not your keys, not your coins. der auch jetzt nicht so ganz richtig ist, aber der fasst das Thema oder sag ich mal den Vorteil der Verwahrung in einer eigenen Wallet ganz gut zusammen. Also wenn ich eine eigene Wallet habe und die Keys dazu habe, kann ich natürlich einerseits jederzeit darauf zugreifen, auf die Keys, auf die Bitcoins, die dann oder die Kryptos, die in meiner Wallet verwahrt werden, kann aber auch andererseits eben jederzeit sicherstellen, okay, meine Kryptowerte sind noch da, alles super. Habe natürlich dadurch auf der anderen Seite eben einen gewissen Aufwand, der damit verbunden ist, das Ganze einzurichten. Und auch, wie wir an dem Beispiel hier mit der Mülldeponie gesehen haben, gehen damit eben auch das ein oder andere Risiko mit einher. Wenn ich aber die Kryptos jetzt über einen Online-Broker handle, zum Beispiel bei uns, und die dort verwahren lasse, habe ich da natürlich, sag ich mal, diese Benutzerfreundlichkeit, dass ich mich um das ganze Thema Verwahrung gar nicht kümmern muss. Also das ist natürlich, sag ich mal, ein absoluter Vorteil für Leute, die da jetzt wenig begabt sind in solchen Sachen. Und was zum Beispiel jetzt für mich jetzt ein absoluter Vorteil ist, diese Angebote, und aus meiner Sicht ein Vorteil ist, ich sehe natürlich in einer App immer die Entwicklung aller meiner Vermögenswerte. Also ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere App aufrufe, sehe ich direkt, okay, wie ist, sag ich mal, sind die Aktienpositionen im Wert, wie ist die ETF-Position, der Sparplan, wie sieht's bei den Kryptos aus? Also ich habe alles in einer App und auf einen Blick und kann auch, was ich eben gesagt habe, das Kapital dann eben immer schnell verteilen. Nachteil natürlich an dem Thema mit der Sammelwallet ist, dass ich da natürlich nur einen eingeschränkten Zugriff drauf habe. Also ich kann jetzt mit den Kryptowerten jetzt nicht irgendwie bezahlen zum Beispiel. Also ich kann jetzt nicht im Internet irgendwas davon kaufen und dann jetzt mit Kryptos bezahlen. Und in der Regel ist es bei den Anbietern, also bei Online-Brokern auch nicht möglich, die Kryptowerte irgendwie dann ohne weiteres auf eigene Wallets zu transferieren, weil das ganze Thema mit erheblichen Risiken oder mit erheblichen Aufwänden verbunden ist. Also ich muss dann als Online-Broker prüfen, nach Geldwäschegesetz ist dann wirklich der Absender auch derjenige, der die Kryptowerte dann empfängt, muss mir da Nachweise geben lassen, muss die prüfen. Und daher ist das in der Regel nicht möglich. Also ist einfacher, ja, dafür aber weniger flexibel. Genau, das sind eigentlich so im Grunde die Vor- und Nachteile der beiden Optionen.
Ja, spannend. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn? Du hattest ja schon mal ein paar angesprochen, zum Beispiel die Krypto-ETPs.
Also die Krypto-ETPs, so eine klassische Alternative oder würde sogar fast sagen, wenn ich mir die zumindest das Verhalten bei unseren Kunden anschaue, auch die sag ich mal beliebteste Alternative zu dem direkten Krypto oder dem direkten Krypto-Investment. Aber da gehen wir vielleicht mal kurz einen Schritt zurück. ETP sagt vielleicht auch nicht jedem etwas. Also ETP steht für Exchange Traded Product und ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von verschiedenen Finanzinstrumenten. Also die bekanntesten davon sind sicherlich Exchange Traded Funds, ETFs, also börsengehandelte Fonds. Gibt aber auch noch andere Untertypen von ETPs, nämlich zum Beispiel Exchange-Traded Commodities, also ETCs, also börsengehandelte Rohstoffe, wie zum Beispiel so ein Gold-ETC oder ein Silber-ETC. Und es gibt aber auch Exchange-Traded Notes, ETNs. Das sind dann so börsengehandelte Schuldverschreibungen eines Emittenten. Also das mal so zur Einordnung des Begriffs ETPs. Was aber alle gemein haben, hat man anhand des Namens schon erkannt. Exchange Traded heißt, diese ETPs sind ganz einfach wie auch eine normale Aktie, einfach über die Börse handelbar. So, das heißt, ich kann einfach den ETP auf was auch immer, zum Beispiel auf Krypto, auf Bitcoin, einfach über die Börse kaufen, verkaufen, benötige dafür weder eine eigene Wallet noch, und das ist der zweite wichtige Vorteil, muss ich mein Depot zum Beispiel bei einem Anbieter haben, der mir auch den Kryptohandel mit einer Sammelverwahrung anbietet. Also jeder Kunde, der irgendwo bei einem Online-Broker ist, der gar nichts mit Krypto am Hut hat, wird dort in aller Regel dennoch diese Krypto-ETPs über eine Börse kaufen können und die werden dann ganz normal im Wertpapierdepot verwahrt, wie jetzt auch so ein ganz normaler ETF-Anteil oder ein ETF-Sparplan. Und bei ETPs, und da schauen wir uns jetzt mal zur Einfachheit so einen physischen ETP an oder einen physisch hinterlegten ETP an. Der tut nämlich das Gleiche wie alle anderen ETP oder wie zum Beispiel so ein ETF-Anbieter. der kauft dann eben den zugrunde liegende Finanzprodukt. Also zum Beispiel in einem ETF ist es ja irgendein Index, das heißt, da gibt es Aktien drin, die kauft der ETF-Anbieter, bei einem Gold-ETC kauft der Anbieter dann eben Gold und bei einem Bitcoin-ETP zum Beispiel kauft der Anleger halt direkt den Bitcoin mit dem Geld der Anleger und lässt diese auch bei einem Verwahrer verwahren. Also das heißt, ich source hier auch wieder das Thema Verwahrung an den Anbieter aus. Und dieser Punkt, das ist quasi bei diesen physisch besicherten oder physisch hinterlegten ETPs auf Kryptos diese Verwahrung seitens des Emittenten gibt, hat dann eben auch wieder einen Einfluss auf das ganze Thema Steuern. Denn dadurch, dass die Kryptowerte physisch irgendwo hinterlegt oder verwahrt werden, habe ich auch da wieder analog der Kryptowerte nicht den Punkt, dass die Gewinne unter die Abgeltungssteuer fallen, sondern wenn das so ein Produkt ist, kann ich quasi auch da wieder die Gewinne aus der Veräußerung nach einem Jahr steuerfrei vereinnahmen. Also hat dann quasi auch wieder diesen Vorteil. Allerdings muss man da auch sagen, dass es da Krypto-ETPs gibt, die nicht unter diese Regelung fallen, also die dann quasi keine physische Hinterlegung haben oder der Kunde keinen Auslieferungsanspruch hat und die fallen dann klassisch unter die Abgeltungssteuer. Das, sag ich mal, auch wieder jetzt keine Steuer oder Empfehlung zu irgendwie steuersparendem Handelsverhalten, aber auch das kann natürlich Vorteile haben. Also wenn ich jetzt überlege, ich will jetzt als Anleger zwar in Kryptos investieren, aber will da jetzt, sag ich mal, relativ rege auch mal Bewegungen mitnehmen am Markt, kurzfristige, und jetzt bin jetzt nicht auf so eine lange Haltedauer aus, dann kann für mich so ein Produkt dann vielleicht auch irgendwie Sinn machen, dass ich mir das mal anschaue, weil ich da natürlich dann weiß, wenn ich dann damit einen Gewinn erziele, fällt die Abgeltungssteuer an, die ich auch von ETFs und Aktien kenne, muss mich dann nicht noch irgendwie darum kümmern, in der Steuererklärung irgendwas anzugeben, sondern bin mit diesen 25% plus Soli eben durch. So, das kann halt, wie gesagt, auch seine Vorteile haben, gibt beide Möglichkeiten. Und welche oder sag mal, wie das jeweilige Produkt klassifiziert ist, steuerlich, das schreiben die meisten Emittenten oder die meisten ETP-Anbieter auch auf ihre Internetseite, wenn man da einfach mal schaut. Oder falls man dort keine Informationen findet, dann einfach dort mal kurz die Investorenbetreuung kontaktieren per E-Mail, per Telefon. Dann kriegt man in der Regel da auch eine Aussage zu. Und da nur mal so kurz zur Einordnung, also wie viel redet man da? Also wir zum Beispiel alleine bei uns haben 8 Premium-Partner oder 8 unserer Premium-Partner haben inzwischen solche Krypto-ETPs und das macht in Summe mehr als 100 verschiedene Produkte auf Kryptowerte. Also da tut sich auch einiges, was das Angebot angeht. Und da, auch hier gibt es natürlich Licht und Schatten, also Vor- und Nachteile des Thema Krypto-ETPs. Die meisten habe ich gerade schon genannt, aber nur noch mal ganz kurz. Also es gibt halt den Vorteil bei Krypto-ETPs, dass sie auch über die meisten Online-Broker handelbar sind. Auch die jetzt kein Krypto-Angebot haben. Der Nachteil allerdings bei dem Thema Handelbarkeit ist dann natürlich, dadurch, dass es börsengehandelt ist, kann ich meine Krypto-ETPs auch nur während der normalen Börsenhandelszeiten kaufen oder verkaufen. Also bei uns sind Anleger oder unsere Kunden relativ gut ausgestattet. Mit unseren 3 Börsen ist das zwar schon von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 23 Uhr. Da gibt es auch Anbieter, da ist zum Beispiel, sind die Produkte nur auf Xetra handelbar. Das ist dann nur von 9 bis 17.30 Uhr. Also da bin ich dann richtig eingeschränkt. Aber dennoch habe ich da natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt aktiv in Krypto investieren will und verfolge auch die Bewegungen zum Beispiel am Wochenende, dann kann ich dann vielleicht am Wochenende da sitzen und denke mir, oh Mist, Bitcoin ist jetzt heute letzte Nacht irgendwie oder gestern 4% gefallen an einem Sonntag. Ich kann mit meinem ETP erst am Montag reagieren. Das ist halt der Nachteil im Vergleich zu dem direkten Kryptohandel. Aber andererseits ist es natürlich auch eher möglich bei mehr Anbietern möglich und hat auch, sag ich mal, seine Vorteile in der Einfachheit. Genau, und dann ein, sagen wir mal, Vorteil bei diesen ETPs oder dass es ETPs gibt, sagen wir es so, ist, das haben wir jetzt eben schon ein bisschen erahnen können, anhand der 100 verschiedenen Produkte auf Kryptos, ist natürlich, dass es da Produkte mit verschiedensten Ausgestaltungsformen gibt. Also es gibt Krypto-ETPs auf ganze Krypto-Baskets. Also das können dann zum Beispiel irgendwie, also ein Basket ist so ein Korb, kann zum Beispiel so ein Korb sein an den 10 größten Kryptowerten, gemessen an ihrer Kapitalisierung. Und da kann ich quasi ein so ein Krypto-ETP kaufen und habe dann die 10 größten in meinem Depot, was vielleicht so über den normalen Weg mit Krypto-Direktinvestments nicht möglich wäre oder nur in verschiedenen Einzeltransaktionen. Und ich habe zum Beispiel auch inzwischen ein großes Angebot an Krypto-ETPs, die jetzt solche Sachen zum Beispiel wie Staking abbilden.
Wir haben im Podcast schon mal über Staking gesprochen. Kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erklären, worum es dabei geht?
Ja, genau, also sehr gerne. Beim Thema Staking, glaube ich, macht es Sinn, dass man auch vielleicht noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgeht. Nämlich es gibt ja verschiedenste Kryptowerte und es gibt eben auch einige Kryptowerte mit verschiedenen Technologien und es gibt eben einige Kryptowerte, die nach einem oder mit einem sogenannten Proof-of-Stake-Mechanismus arbeiten. Also das bedeutet, dass Transaktionen oder dass vorhandene Coins zur Validierung von Transaktionen innerhalb des Kryptonetzwerks eingesetzt werden. So, das heißt, irgendwie braucht man dafür Coins, die ja eigentlich jeder irgendwie in seinen Wallets, in einer eigenen Wallet hat oder in einer Sammelwallet hat. Und wie geht das dann? Das heißt, Anleger, die solche Kryptowerte halten, in solchen Kryptos mit Proof of Stake, können diese ihre Kryptowerte oder ihre Coins zur Validierung an das Netzwerk verleihen. So, und kann quasi so, und im Gegenzug dazu, dass ich meine Kryptos verleihe zur Validierung, bekomme ich dann über das Netzwerk quasi wie einen Zinssatz, also sogenannte Staking Rewards oder Staking Prämien ausgezahlt in Form von neuen Coins und habe quasi dadurch auch immer einen Vorteil, dass ich meine Coins direkt wieder dem Netzwerk zur Verfügung stelle. Und bekannt ist das besonders bei den drei größeren, also Ethereum, Cardano und Solana, die nach diesem Proof-of-Stake-Mechanismus arbeiten. Und das ist ja auch was, du hast ja gerade gesagt, es gab dazu auch schon mal einen Podcast, ist auch eine Sache, die wir unseren Kunden anbieten. Also auch im direkten oder im nativen Kryptohandel bei uns können die Kunden inzwischen, ich glaube seit Ende letzten Jahres, für diese drei Kryptowerte Staking oder das Staking aktivieren und können dann quasi auch somit mit ihren bei uns in der Sammelwallet verwahrten Kryptowerten dann eben auch diese Staking-Prämien verdienen. Und das geht eben auch bei, gibt es eben auch Produkte, die, oder auch bei Krypto-ETPs. Und da ist es natürlich besonders interessant, weil ich sag mal, wir haben das jetzt seit Ende letzten Jahres. Ich glaube, es gibt irgendwie keine Handvoll in Deutschland von den, sag ich mal, Online-Brokern oder den Krypto-Anbietern, über die das möglich ist, Staking. Das heißt, viele Kunden sind irgendwie bei, die jetzt vielleicht auch irgendwo eine Wallet haben, eine Sammelwallet haben, die kommen gar nicht in diesen, Anführungsstrichen, Genuss dieser Staking-Prämien oder können da gar nicht partizipieren. Und dafür gibt es eben diese Möglichkeit mit Krypto-ETPs, weil dann auch da der Anbieter die Coins, die dort verwahrt werden, dann eben auch in das Netzwerk quasi dem Netzwerk zur Verfügung stellt zum Staking oder zum Staken und dann quasi diese Staking Rewards, die der Anbieter dadurch vereinnahmt, dann quasi wieder an die Anleger zurückgibt, entweder über eine Anpassung im Kurs oder eben über Absenkung der jährlichen Gebühren oder der jährlichen Kosten, die bei so einem Produkt entstehen. Also da gibt es eben auch diesen Mechanismus bei den Krypto-ETPs, der natürlich da total spannend ist.
Ja, cool. Danke für die Erklärung. Einen Typen haben wir ja jetzt noch nicht angesprochen und zwar, oder nur kurz angeteasert, welche Möglichkeiten gibt es denn im Derivatebereich?
Genau, also das ist noch relativ neu. Also ich habe ja eben gesagt, Krypto-ETP ist in so der beliebteste oder die beliebteste Alternative. Das liegt jetzt nicht unbedingt jetzt nur daran, wie diese ETPs funktionieren, sondern liegt auch einfach daran, dass es das schon seit vielen Jahren gibt. Also ich glaube, den ersten Krypto-ETP, den gab es auch irgendwie schon 2016, 17. Jetzt glaube ich jetzt nicht in Deutschland, aber es gab da zumindest den ersten Krypto-ETP, der da auf den Markt gebracht wurde. Und bei den Derivaten gab es auch mal ein paar Produkte, die schon vor 10 Jahren imitiert wurden. Aber so richtig ist das Ganze erst in den letzten 1-2 Jahren entwickelt worden von den Emittenten. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich den Punkt auch nochmal anschaut. Allerdings da so ein bisschen Erwartungsmanagement. Also wir können jetzt nicht, du hast das ja schon angesprochen, wir hatten ja im August den auch, sag ich mal, relativ umfangreichen Podcast zu dem Thema Derivate gemacht, wo wir die verschiedenen Derivate-Typen und auch einige Basiswerte im Detail beleuchtet oder besprochen haben. Das machen wir jetzt hier nicht, da gibt es keine Wiederholung davon. Aber wir schauen uns einfach mal an, was es da aktuell gibt. Und da gibt es eben einerseits verschiedene Indexzertifikate. Also Indexzertifikate bilden quasi den Kryptowert oder den Basiswert, was in dem Fall ein Kryptowert ist, zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, 1:1 ab. Also quasi wie so ein normaler Krypto-ETP, gibt aber inzwischen auch mehr als 2000 Hebelprodukte von, und das auch relativ neu, ich glaube im Herbst kam der dritte dazu, von 3 unserer Premium-Partner. Also ist einerseits Bank Vontobel, Schweizer Emittent, Morgan Stanley als US-amerikanischer Emittent und die Société Générale als französischer Emittent. Das sind auch drei, sag ich mal, große Emittenten im deutschen Markt. Und die haben jetzt eben inzwischen 2000 Hebelprodukte auch im Angebot. Und hier insbesondere eben Turbo-Optionsscheine mit verschiedenen Basispreisen. Also das heißt, ich kann da mein Risiko auch so ein bisschen steuern, je nachdem, wie jetzt, sag ich mal, mein Risikoappetit ist. Und ich habe auch inzwischen die Auswahl an Faktoroptionsscheinen, zum Beispiel auf Bitcoin und Ethereum. Und auch da, sag ich mal, gibt es eine breite Palette von Faktor 2, wo man sagt, man verdoppelt quasi immer die Entwicklung bis hin zu den, sag ich mal, höher spekulativeren Produkten irgendwie mit einem Faktor 10. Also auch da ist der oft sogenannte Bauchladen der Emittenten inzwischen relativ gut gefüllt. Was natürlich ein Vorteil ist, neben diesen, sag ich mal, verschiedenen Ausgestaltungsmerkmalen, die es bei den Hebelprodukten gibt, ist es eben auch das ganze Thema, dass es neben Long-Produkten, also mit denen ich an steigenden Kursen partizipieren kann, eben auch gleich viel oder nahezu gleich viele Short-Produkte gibt. So, mit diesen Short-Produkten habe ich natürlich dann die Möglichkeit, auch an fallenden Kursen der jeweiligen Kryptowerte zu partizipieren oder zu profitieren. So, das heißt, bietet mir sogar noch mehr Flexibilität, diese Derivate. Und natürlich, wer diese Produkte kennt oder sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weiß natürlich auch, dass ich mit solchen Derivaten eben auch überproportional an Kursentwicklung teilhaben kann. Das heißt, mit so Faktor 6 zum Beispiel, wenn der Bitcoin jetzt um 4% steigt, habe ich natürlich gleich 24%. Aber auch da gilt, wie immer beim Hebel oder bei solchen Faktoren, geht natürlich auch in die andere Richtung. Also besonders jetzt bei Kryptowerten, wo es jetzt auch mal kurzfristig starke Kursbewegungen geben kann. Und ich bin jetzt vielleicht auf der falschen Seite unterwegs mit einem höheren Hebel, kann das natürlich schnell zu einem ziemlich großen, letztlich sogar bis hin zum Totalverlust führen. Also da sollte man, wenn man jetzt mit, sag ich mal, spekulativen Produkten irgendwie mit hohem Faktor oder hohem Hebel unterwegs ist, sich aufgrund der Kursbewegung oder der starken Kursbewegung bei Kryptos da halt vielleicht wirklich irgendwie vorher nochmal sich Gedanken über das Risikomanagement machen, dass man da dann am Ende nicht irgendwie böse überrascht wird. Aber diese Produkte, wie gesagt, sind ganz spannend, weil sie mehr Flexibilität reinbringen und eben auch die Möglichkeit von Short-Produkten bieten.
Ja, wer da nochmal genauer reinhören will, das war die Folge 55. Da hast du uns ja sehr ausführlich die verschiedenen Derivatetypen erklärt. Ich glaube, das ist super interessant für Leute, die da mehr zu wissen wollen und vielleicht auch Leute, die da vielleicht schon einen Wissensstand haben. Ich glaube, da kann man immer nochmal einen draufsetzen auf den Wissensstand. Das ist auf jeden Fall sehr ausführlich geworden, die Folge. Und wie ich finde, sehr interessant.
Danke, danke.
Jetzt wollen wir nochmal unser Krypto-Thema abschließen. Und zwar so ein bisschen drüber sprechen, für welchen Anlegertyp eignet sich denn jetzt eigentlich welcher Weg?
Ja, genau. Also auch hier sind wir jetzt, sag ich mal, bei den einzelnen oder auf die einzelnen Optionen auch im Detail mal ein bisschen eingegangen. Allerdings, wie du schon sagst, macht es, glaube ich, gut oder macht es, glaube ich, ziemlich viel Sinn, dass man sie am Ende einfach nochmal nicht einmal nur das Wissen dazu hat, sondern dass man sie vielleicht auch mal irgendwie versucht abzuleiten, wann oder für wen eignen sich denn die verschiedenen Wege. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir uns das einfach oder fassen wir das nochmal kurz zusammen oder stellen wir es nochmal gegenüber anhand dieser vier, fünf Merkmale, die wir eben immer besprochen haben. Und dann fangen wir da direkt, würde ich mal sagen, mit diesem normalen, klassischen, traditionellen Weg an. Ich habe einen Account bei einer Kryptobörse, verwahre die Coins selbst in der eigenen Wallet. Und da wäre jetzt so, sag ich mal, die ersten ein, zwei Merkmale, die mir da jetzt einfallen würden, um da jetzt irgendwie was abzuleiten, nämlich, sag ich mal, Besitz der Coins und die Verwahrung. Und das ist natürlich in beiden, also sag ich mal, in dem Fall habe ich die Coins tatsächlich, weil ich sie ja wirklich in der eigenen Wallet verwahre. Also das kann zum Beispiel eine Cold oder die Hot Wallet sein, haben wir uns ja angeschaut. Steuerlich, glaube ich, macht auch einen Sinn, wenn man schaut, okay, für wen eignen sich die Produkte? Habe ich da natürlich eben diese spezielle Steuerregelung mit Steuerbefreiung der Gewinne nach über einem Jahr Haltedauer? Und so Vorteile zusammengefasst Vorteile habe ich da natürlich bei dem ersten Weg, dass ich eben immer die maximale Kontrolle habe über meine Coins. Also ich kann jederzeit einsehen, sind sie noch da und kann auch jederzeit quasi sie transferieren oder bin auch flexibler, wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwelche Bestellungen oder Co. mit Kryptowerten zu bezahlen, was jetzt so nicht geht. Nachteil ist da natürlich dann eben, dass ich das Ganze dafür auch technisch verantwortlich bin. Einerseits für die Einrichtung und B dann eben auch für das ganze Thema Sicherheit und Verwahrung der Keys. Und daher würde ich daraus jetzt irgendwie ableiten, dass das halt schon für diejenigen ist oder für diejenigen Anleger geeignet ist, die jetzt irgendwie langfristig investieren, die da vielleicht auch weniger irgendwie Transaktionen immer haben, weil also zum Beispiel bei den Cold Wallets haben wir ja gesagt, ist es immer nicht ganz so einfach, da jetzt schnell irgendwie die Keys rauszuholen. Bei Hot Wallets sieht es natürlich einfacher aus, aber würde ich jetzt sagen, für langfristige Investoren, würde ich da jetzt da rausfallen aus der Option, die dann auch besonders technikaffin sind, also die das einerseits irgendwie wirklich, sag ich mal, alles verstehen, was man da einrichten muss und auf was man da achten muss und dann, sag ich mal, auch wirklich die Lust haben, sich da reinzuarbeiten. So. Bei der zweiten Option ist ja vieles ähnlich. Das heißt, da besitze ich auch die Coins, zwar jetzt in Anführungsstrichen wirtschaftlich, habe sie jetzt nicht direkt in meiner eigenen Verwahrung, da sie ja in einer Sammelwallet bei dem Anbieter verwahrt werden, aber dennoch gibt es die Coins. Und auch da ist es, ja, wie wir vorhin besprochen haben, steuerlich genauso geregelt. Das heißt, auch da habe ich wieder diese spezielle Steuerregelung mit dem ein Jahr Haltedauer. Und Vorteile sind da natürlich, dass es halt deutlich einfacher ist, was die Verwahrung angeht. Und ich, was jetzt für mich zum Beispiel ein großer Vorteil ist, ich habe halt dann alles in einer App. So kann alles direkt mit einem Klick irgendwie aufrufen, jederzeit schnell agieren, ohne verschiedene Apps nutzen zu müssen. Der Nachteil ist natürlich, bin halt abhängig dann von meinem Anbieter. Also zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns das Depot ja habe, bin ich jetzt eben abhängig davon, habe meine Bitcoins oder meine Kryptowerte dann immer bei JustTrade in der Verwahrung und kann jetzt keine irgendwie Transfers anstoßen, Zahlungen abwickeln oder sowas. Das, was die Vorteile des einen sind dann halt eher eben die Nachteile des anderen. Eignet sich aber aus meiner Sicht dadurch dann eben ideal für Einsteiger, so die sich jetzt vielleicht erstmalig irgendwie mit dem Thema Krypto auseinandersetzen. Und auch Anleger, die vielleicht wirklich so wie ich persönlich da eben gerne alle Werte in einem Blick sehen möchten. Ich interessiere mich so ein bisschen irgendwie, klar, natürlich für Kryptowerte und informiere mich da, aber jetzt nicht halt auf dem Niveau, dass ich mich da jetzt irgendwie mit den Untiefen der technischen Angelegenheit oder der technischen Hintergründe und der Verwahrung irgendwie auseinandersetzen möchte. Und bei den Krypto-ETPs und den Derivaten sind auch wieder viele Sachen ähnlich. Nämlich bei den Krypto-ETPs habe ich halt eben keine Coins, also mir gehören die nicht, sondern die werden halt bei dem Anbieter verwahrt in der Wallet. Dafür ist die Verwahrung nochmal, sag ich mal, deutlich einfacher, denn es ist einfach ein Wertpapierdepot, in dem meine Krypto-ETPs liegen, genau da, wo auch meine Aktien liegen oder meine ETFs liegen. Steuerlich ist das, wo ich vorhin sagte, was auch durchaus spannend sein kann, gibt es beides. Also es gibt sowohl die Produkte, die quasi, wo die Gewinne nach einem Jahr steuerfrei sind, und es gibt aber auch Produkte, die so ausgestaltet sind, dass sie normal unter die Abgeltungssteuer fallen. Das heißt, ich habe dann da immer meine 25% plus Soli. Vorteil eben neben der einfachen Verwahrung ist natürlich auch so, dass es, sag ich mal, sehr einfach im Handling ist. Also ich kaufe die einfach über eine Börse wie eine Aktie. Kennt jeder inzwischen, ist depotfähig, das heißt, ich kann die Produkte handeln, auch über Anbieter, die kein Krypto-Angebot haben. Und es gibt halt eben diese besonderen Ausgestaltungen, wie jetzt zum Beispiel diese Basket-Produkte, die ich ganz spannend finde, bevor ich dann irgendwie 10 einzelne Kryptowerte habe, schaue ich mir dann lieber mal so ein Basket an, ob das vielleicht was für mich sein kann. Nachteil ist natürlich dann eben das Thema Handelbarkeit. Also ich habe keinen 24-7-Handel, wie ich das normalerweise bei Kryptos habe. Und man hat natürlich trotzdem bei diesen Produkten auch immer ein Emittentenrisiko. Auch wenn es eben bei diesen ETPs die Verwahrung der Coins gibt, habe ich je nach Produktausgestaltung hat trotzdem bei jeder Schuldverschreibung immer das Emittentenrisiko. Daher würde ich immer sagen, solche Produkte, weil sie ja wirklich sehr einfach sind und überall gehandelt werden können, sind sie eigentlich für jeden Anleger geeignet. Also mir fällt jetzt keiner ein, für den sie nicht geeignet sind, weil man jederzeit eben abgesehen von diesem Handel am Wochenende oder nachts hat man jederzeit einen Zugriff drauf. Ich kann die auch einfacher transferieren, sag ich mal, vom Depotanbieter A zu Depotanbieter B. Das wäre bei Kryptos jetzt nicht so möglich. So mache ich einfach ein Depot über Vertrag, dann sind die beim anderen. Und bei den Derivaten sind die meisten Sachen ähnlich. Also auch da habe ich quasi keine Coins, dadurch, dass ich keine Coins habe, muss ich auch nichts verwahren und es wird auch nichts verwahrt, sondern es gibt einfach ein Wertpapierdepot, in dem meine Derivate liegen. Steuerlich fallen die Derivate dann eben unter die Abgeltungssteuer. Und Vorteil ist natürlich, sag ich mal, dass es halt eben diese Long- und Short-Produkte gibt. Das heißt, ich kann auch mal, sag ich mal, schwächere Marktphasen spielen, wenn ich jetzt mit so Short-Produkten arbeite. Und habe natürlich dadurch, dass es Hebelprodukte gibt oder, sag ich mal, Produkte mit Hebel und oder Faktor, kann ich dann eben auch, sage ich mal, kurzfristige Trading-Strategien vielleicht mit einem höheren Risiko mal fahren, als ich das jetzt mit einem normalen Krypto-Investment oder einem Krypto-ETP fahren könnte. Aber auch da die gleichen Nachteile. Bin dann halt eben angewiesen auf die Handelszeiten des Emittenten, in der Regel von 8 bis 22 Uhr, und habe wie bei jedem Derivat eben auch ein Emittentenrisiko. Daher würde ich da klar sagen, auch das kann natürlich jeder tun, da würde ich aber immer die Einschränkung machen, also besonders, sag ich mal, Kombination Derivate mit einem Hebel plus Kryptowert als Basiswert mit seiner doch im Vergleich zu Aktien volatileren Bewegung, würde ich da auf jeden Fall sagen, eher für den erfahrenen Anleger geeignet. Aber das Beste ist natürlich, wenn man sich jetzt so diese vier Optionen oder, sag ich mal, die drei Optionen, ich kann direkt in Krypto investieren, ich kann Krypto-ETPs handeln, ich kann Derivate auf Kryptos handeln, ist es natürlich das Beste, wenn ich mich als Anleger halt überhaupt gar nicht entscheiden muss, sondern wenn ich einen Anbieter habe, irgendwie einen Online-Broker, bei dem ich mein Depot habe, der mir alles anbietet, also direkt den Kryptohandel, direkt den Handel mit ETPs, mit all seinen verschiedenen Ausgestaltungsformen und Derivaten. Und da finde ich, und ich meine, dafür arbeiten wir ja auch im Produktmanagement immer dafür, glaube ich, haben wir da mit unserem Angebot mit, glaube ich, 66 Kryptowerten, die wir inzwischen haben, mit dem Flexible Staking auf die wirklich Kryptowerte, mit den 100 oder mehr als 100 Krypto-ETPs und diesen über 2000 Long- und Short-Produkten auf Kryptos, sage ich mal, ein sehr gutes und aus meiner Sicht auch sehr rundes Angebot. Also das kann man so ganz gut zusammenfassen.
Ja, mega. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns definitiv nicht verstecken. Haben wir nochmal richtig aufgestockt bei den Kryptowerten. Vielen Dank dir, Dennis. Das war, glaube ich, ein sehr runder Überblick über das ganze Thema und ist sicherlich für jeden irgendwie was dabei, weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und uns das erklärt hast.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Börsentalk, der Just Trade Podcast.